geschaffen zur Gemeinschaft, eins sein, von Einsamkeit zur Gemeinschaft braucht es mehr als Sex. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als Jürg geschildert hat, wie ihre Ehe aussieht, was sie darin erleben. Ich persönlich als Kind, als Jugendlicher hatte andere Voraussetzungen. Eheleben war für mich verbunden mit traumatischer Erfahrung. Streit, Machtkämpfe, Demütigungen, Schmerzen, Verletzungen waren bei meinen Eltern an der Tagesordnung, bis hin zur Scheidung und zum Zerbruch. Innerlich verletzt und traumatisiert nahm ich mir eins vor: Ich werde ganz sicher nie, auf keinen Fall heiraten. Trotzdem zog es mich mit großer Sehnsucht zum anderen Geschlecht hin. Als ich anfing, Gott und seine Liebesbotschaft für mich zu integrieren in mein Leben und mein Leben anfing, auf ihn auszurichten, wuchs der Wunsch, eine Partnerschaft zu haben auf der Grundlage dessen, was Gott ist in seiner Liebe, was er uns ermöglichen will. Ein langer Vertrauens- und Heilungsprozess begann. Dann schenkte mir Gott Doris, meine Frau. Und über die Jahre, in manchen Kämpfen, haben wir zu einem vertrauenvollen Miteinander gefunden. Wir erlebten miteinander und erleben es: Einssein braucht mehr als Sex. Heute können wir sagen, mit Sprüche 18,22, wer eine Ehefrau, einen Ehemann gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Echt? Wirklich? Wir haben es schön miteinander und staunen darüber, was Gott uns in diesen Jahren alles anvertraut hat und uns gegenseitig beschenkt hat. Uns ist bewusst, dass das ein unvergleichliches Geschenk ist, nicht machbar. Es kann auch verloren gehen. Es kann Schwierigkeiten geben. Wir sehen uns nicht als Experten in Ehe und Beziehungen, alles andere als das. Wir sind bis heute am Lernen. Trotzdem laden wir euch ein, eben mit uns diesen Entdeckungsweg zu gehen, zu mehr Gemeinschaft, von Einsamkeit zur Gemeinschaft. Und ich möchte auch Aspekte einfließen lassen, die eben nicht die Ehe in erster Linie betreffen, sondern Beziehungen. Weil Beziehung die Grundlage für gelingende Ehe ist. In dieser Predigt setze ich diese Dinge voraus, die Daniel in seiner letzten Predigt genial dargelegt hat. Diese Grundlagen, auf die wir aufbauen dürfen. Ich möchte 6 Wahrheiten heute Morgen versuchen zu verdeutlichen, auf diesem Weg von Eins werden aus der Einsamkeit heraus. Vorbemerkung: In jeder dieser Etappe können wir auch scheitern. Das ist keine Garantie, wenn wir diese Punkte anschauen und versuchen zu leben, dass uns das einfach gelingt. Aber das Erste ist, ein Weg einzuschlagen zu mehr Intimität. Intimität, die wir in Beziehungen und in der Ehe versuchen zu gewinnen. Gott sagt ganz am Anfang der Schöpfung: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen, das ihm entspricht. Was ist Intimität? Das Wort kommt aus dem Lateinischen und meint vom Rand am fernsten. Innen, das Zentrum. Man könnte sagen, Intimität ist ein Zustand tiefster Vertrautheit. Und jetzt kommt es, wenn wir moderne Lexikas oder Wikipedia lesen: In der Alltagssprache bedeutet Intimität oft nur Sexualkontakt, der aber durchaus keine tiefste Vertrautheit bedeuten muss. Und hier haben wir das große Problem. Es braucht zuerst Vertrauen und Beziehung, um Sexualität genießen zu können. Einsamkeit ist die unterschätzte Gefahr. So war ein Artikel unlängst in der NZZ zu lesen. Und diese nimmt in der jetzigen Situation extrem zu. Einsamkeit, Menschen, die alleingelassen sind. Nicht gut, sagt Gott. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Er ist nicht auf individualistischen Egotrip ausgelegt, sonst scheitert er in seinem Menschsein. Und Gott bezeichnet dieses Gegenüber, das wir als Menschen haben dürfen, als eine entsprechende Hilfe. Luthers Übersetzung Gehilfin hat manche Missverständnisse ausgelöst, falsche Rollenbilder geprägt. Eigentlich meint hier das Wort, das hebräische Wort Ezer, Hilfe. Es kann abgeleitet werden von einer Wurzel, die so viel bedeutet wie stark sein. Das heißt, die Hilfe liegt also in der Stärke gemeinsamen Handelns von Mann und Frau. Der Mensch, Mann und Frau, brauchen ein Gegenüber in relativer Verschiedenheit. Ich weiß, wenn ich jetzt diese Dinge ausführe, dass unsere Zeit in manchem ganz anders denkt und dass es hier viele Dinge anzufügen gäbe, die wichtig sind, um zu differenzieren. Ich möchte einfach die Dinge darlegen heute Morgen, wie Gott sie uns zeigt. Diese Aussagen, diese Stärke für den anderen wird oft ausschließlich auf Ehebeziehungen bezogen. Da in der Ehe finden wir dieses Gegenüber. Karl Friedrich Keil, ein Theologe, erklärt dieses Wort Gegenüber jedoch tiefer. Er sagt, dieses Wort ist ein allgemeines Wort, das gewählt worden ist, in welchem keine Beziehung auf das sexuelle Verhältnis liegt. Und hier haben wir einen ganz wichtigen Merkpunkt. Männer brauchen Frauen, Frauen brauchen Männer. Unabhängig einmal vorerst zu Ehe. Es ist wichtig, wir brauchen das Gegenüber des anderen Geschlechts. Ohne diese sterben wir. Tiefe Beziehungen zum anderen Geschlecht werden in unserer Kultur ganz schwierig gemacht. Eben durch unsere sexualisierte Kultur. Überall sieht man nur Sex. Man kann sich nicht vorstellen, dass Personen miteinander Beziehungen leben, ohne dass Sexualität inbegriffen ist. Mit den ganzen Irrungen, die wir heute haben. Tiefe Beziehungen zum anderen Geschlecht. Ed Shaw sagt es so: Die Welt, in der wir leben, kommt nicht mit intimen Beziehungen klar, die nicht sexuell sind. Das ergibt für sie keinen Sinn. Aber für unser Leben macht es tief Sinn, wenn wir erleben, dass wir mit Männern oder Frauen zusammen sein dürfen. Das erleben wir auch in unserem Team. Was für ein Reichtum, das erleben wir in der Gemeinde, im Zusammensein. Was für ein Reichtum, das andere Geschlecht zu haben. Es gibt hier zwei Fehlannahmen. Ohne Partner bin ich nur ein halber Mensch. Das stimmt nicht so aus Gottes Sicht. Intimität und Nähe können auch in Beziehungen gelebt werden, in Freundschaften. Oder eine zweite Fehlannahme, echte Intimität findest du nur im Sex. Intimität geht viel tiefer. Wir haben gesehen, wie Gott diese andere Sicht hat und dass wir hier nicht verkürzt denken dürfen. Ehen können auch scheitern, wo wir versuchen, alle unsere Bedürfnisse, die Antwort in der Ehebeziehung zu finden. Wir können eine Ehe überfordern. Wir können uns gegenseitig überfordern. Deshalb, wenn Ehemänner und Ehefrauen tiefere und stärkere Freundschaften außerhalb der ehelichen Einheit haben, hat die Ehe mehr Raum zum Atmen und weniger Lasten zu tragen, sagt Andrew Sullivan. Wir haben das erlebt, jetzt, wenn man Großeltern ist und die Kinder sich vorbereiten auf die Ehe und dann heiraten. Und wir haben das extrem stark bei Johnny und Tabea erlebt, wie sie Freundschaft abgeglichen haben, wie sie Dinge, die ihnen wichtig sind, ausgetauscht haben und ihre Ehe auf der Grundlage echter Freundschaft gegründet worden ist. Und wir freuen uns sehr darüber. Es ist wichtig zu verstehen, dass es in der Ehe um Einheit geht, auch in Beziehungen, und dass wir verstehen, Einheit hat mindestens drei Ebenen, aber ganz wichtige Ebenen. Es ist die Einheit des Geistes. Wir lernen miteinander Dinge auszutauschen, abzugleichen, worüber wir reden miteinander. Kommunikation ist ein ganz entscheidendes Mittel. Und dann, wenn die Einheit des Geistes ist, wenn wir uns abgeglichen haben, kommt es zur Einheit der Seele. Unsere tiefsten Empfindungen, unsere intimsten Gedanken teilen wir miteinander. Wobei es in all diesen Ebenen eben auch Grenzen gibt, Vorläufigkeiten. Aber die Richtung ist diese Richtung. Und dann kann es auch zur Einheit des Leibes kommen. Lasst uns ganz kurz überlegen, wie lebt unsere Gesellschaft ohne Gott diese Einheit oder versucht sie zu leben? Sie versucht sie oft hier zu leben, so. Und das ist immer mit Verletzungen verbunden. Auch in der Ehe, wenn wir diese Grundlagen nicht berücksichtigen, werden wir verletzen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns hier Zeit lassen und die Freundschaften sind eine Ebene, wo wir das anbahnen und üben können. Deshalb mein zweiter Punkt, auf dem Weg zu echter Intimität eins sein, ist eben der Ehepartner dein bester Freund. Ehe als Freundschaft gibt Licht in unser Leben. Spannend, was die Bibel uns hier lehrt. In den Sprüchen, Sprüche 2,17, sagt Salomo in einer Warnung, dass du nicht geratest an die Frau eines anderen und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Wie wird das Gegenüber in der Ehe bezeichnet? Als Gefährte der Jugend. Und dieses Wort, hebräisch Alup, meint engster, speziell vertrauter Freund. Eine tiefe Beziehung der Freundschaft. Der Weg aus Einsamkeit zu beschenkender Gemeinschaft benötigt tiefe Freundschaft. Was ist Freundschaft? Eine der Haupteigenschaften und Merkmale ist Treue. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Vor allem, wenn es dir schlecht geht. Ein wahrer Freund, eine wahre Freundin ist kein Schönwetterfreund, sondern gerade dann, wenn es in Schwierigkeiten geht, trägt der Freund mit. Das Zweite, Transparenz und Ehrlichkeit, dass wir einander nichts vormachen, sondern dass wir uns öffnen in Ehrlichkeit, um Vertrauen heranwachsen zu lassen. Und ein Drittes, ein Freund lässt den anderen nie im Stich. Das ist das, was Jürg ausgeführt hat in ihrer Ehebeziehung, dieses Vertrauen. Als Doris und ich ausgetauscht haben über dieses Thema und ausführlich darüber gesprochen haben, ist es uns neu wichtig geworden, Freundschaft in unserer Ehe zu leben. Doris sagt es so: Perfekt muss eine Ehe nicht sein, aber wir wollen zusammenhalten und als Freunde durchs Leben gehen. Wir sagen einander immer wieder, du bist mir der wichtigste Mensch. Das von meiner Frau zu hören, sie von mir, ist unglaublich beschenkend und festigend für eine Ehe, für eine Beziehung. Wir führen keine Vorzeige-Ehen, wir haben kein Buch über Ehe geschrieben, werden es auch nicht tun. Wir sind keine Spezialisten, aber wir wollen Freunde sein, miteinander und zueinander. Dein Ehepartner muss dein bester Freund sein, sonst wirst du früher oder später in Schwierigkeiten hineinkommen und die Beziehung wird nicht wachsen können in die Tiefe, wenn dein Ehepartner nicht der beste Freund ist. Im Hohelied der Liebe, welches die Beziehung zwischen Mann und Frau in einer Tiefe beleuchtet, ist über 30 Mal davon die Rede von mein Freund oder meine Freundin. Ganz spannend, oder? Diese Tiefe der Beziehung. Das Leben tiefer, intimer Freundschaften bereitet auf die Freundschaft in der Ehe vor. Deshalb sind Freundschaften etwas tief Erfüllendes, aber auch nicht so einfach zu leben. Sie sind aber existenziell Freundschaften. Und wir werden bestimmt in dieser Zeit entdecken, wenn wir keinen Freund, keine Freundin haben, sind wir sehr einsam. Wir brauchen Freunde. Ich denke an ein einschneidendes Ereignis im Leben meines Jugendfreundes. Seine Frau ist dann an Krebs erkrankt, ist dann verstorben und er hat schlagartig realisiert, ich habe einseitig Freundschaft nur in der Ehe gesucht. Ich hatte keine Freunde außerhalb, jetzt außer mich. Und er hat gemerkt, ich muss mich aufmachen, Beziehungen zu leben, Freundschaft zu leben. Ich brauche auch Menschen außerhalb. Das prägt ihn bis heute. Er ist wieder verheiratet, hat Freundschaft in der Ehe, aber er pflegt Freundschaften außerhalb. Und ich glaube, wenn Singles, ihr als Singles, dieses Prinzip euch zu eigen macht, würde die Partnersuche in unserer Kultur drastisch verändert. Nicht zuerst einfach Sexualität suchen, sondern Freundschaften pflegen, üben miteinander, Vertrauen einüben. Wie wäre es, wenn du deine Vorauswahl eines möglichen Partners auf dieser Grundlage klären würdest? Freundschaft einüben. Noch etwas, wisst ihr, Freundschaften eingehen ist mit einer bewussten Entscheidung verbunden. Da kommt meistens nicht einfach so. Irgendwann merkt man, man kann Beziehungsebene leben mit jemandem und dann sollte man den Mut haben, auch zu fragen, willst du meinen Freund, mein Freund, meine Freundin sein? Freundschaft ist oft mit viel zu hohen Erwartungen verbunden. Wir sind Menschen, die Stärken und Schwächen haben. Wisst ihr, Freunde und Freundinnen sind nie ohne Fehler. Ich bin es ja auch nicht. Wenn wir Freundschaft leben in unserer Ehe, dann sind wir beide unvollkommene Menschen. Aber wir haben uns entschieden, Freunde zu sein. Freunde haben eine wichtige Gemeinsamkeit, die mächtiger ist als alle Unterschiede. Das macht Freundschaft aus. Nicht, dass sie fehlerfrei ist. So redet doch auch mit euren Freunden oder Freundinnen oder mit euren Beziehungen. Willst du mein Freund, meine Freundin sein? Klar, das kann Enttäuschungen geben. Der andere kann ja Nein sagen. Dann ist es vielleicht jemand anders. Aber ich mache sehr Mut, eben Freundschaften zu pflegen. Frag mal deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin, willst du mein Freund, meine Freundin sein? Wollen wir miteinander Freund sein? Das Dritte, das dann wichtig ist, um eben eins sein leben zu können, auf dem Weg, den Fremden lieben zu lernen. Paulus spricht in einer Analogie davon, extrem ehrlich. Er nimmt die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde und in Analogie zur Ehe und sagt, da gibt es Gemeinsamkeiten. Da ist das Geheimnis drin, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Extrem ehrlich. Er sagt, die Gemeinde, und mit dem eben auch wir als Einzelpersonen, ist herrlich, aber dann gibt es Flecken und Runzeln. Und er eifert und sagt, ich will dem Herrn eine reine Braut zuführen, die keine Flecken und Runzeln mehr hat, die herrlich ist. Wir wissen, in diesem Leben ist das nicht erreichbar, aber das ist das Ziel und in Christus dürfen wir das werden. Also dieses Licht darf auch hier angeschaltet werden. Auf dem Weg, den Fremden lieben zu lernen. Zwei Fremdheiten. Fremd und spannend, weil eben sich das Gegenüber entfaltet und anders wird unter so vielen Einflüssen. Wisst ihr, wir wissen letztlich nicht, wen wir heiraten. Habt ihr das gemerkt? Unser Partner verändert sich. Jawohl, die Ehe verändert uns total in vielen Dingen. Grundlegend ein beruflicher Umstieg. Kinder, die uns verändern. Freunde verändern uns. Die Zeit, in der wir drin leben, verändert uns. Und früh in unserer Ehebeziehung, als sich Doris anfing, in ihrer Persönlichkeit zu verändern, habe ich angefangen zu beten und habe gesagt, Herr, hilf mir, Doris darin zu unterstützen, die Frau zu werden, die du in ihr siehst. Ich habe meine Lieblingsbilder loslassen müssen. Doris auch. Sie hatte auch über sich Lieblingsbilder, über mich. Wir lernten das loszulassen. Und nun staune ich, wie sie sich entfaltet hat in ihrer Persönlichkeit. Und sie ist heute schöner als am Anfang unserer Beziehung, weil sie das werden darf, was Gott in ihr sieht. Das zweite Fremden ist eher belastend, weil die Wahrheit über uns ans Licht kommt. Da gibt es tatsächlich so etwas wie Runzeln und Flecken. Stanley Hauerwas schreibt, das Hauptproblem ist, wie lerne ich diesen Fremden, den ich geheiratet habe, zu lieben und für ihn da zu sein? Ganz ehrlich, oder? Ich entdecke Dinge, die ich vorher so nicht gesehen habe. Die meisten Menschen erreichen den Hafen der Ehe über das Meer des Verliebtseins und den Wasserrausch, sagt Timothy Keller. Und gemäß Fachexperten dauert das Verliebtsein vielleicht 2 Monate, 3 Monate, im Äußersten vielleicht 2 Jahre. Aber die Verliebtheitsphase endet dann, wenn ich merke, der Partner hat Flecken und Runzeln. Da kommen Dinge hoch, von denen mich in der Verliebtheitsphase einfach überdüngt habe, oder die rosarote Farbe, die überdüngt alles. Und mein Partner ist nur gut, bis ich entdecke, der hat ja Fehler und Schwachheiten. Freundschaft gilt es dann einzuüben, auch wenn ich merke, da sind Fehler und Flecken. Männer müssen lernen, ihrer Frau Liebe zu schenken, indem sie Opfer für sie bringen, sagt Paulus. Frauen müssen lernen, ihre Männer zu lieben, indem sie ihnen Wertschätzung entgegenbringen. Ja, man kann in der opferbereiten Liebe bitter werden als Mann. Und als Frau kann man verächtlich werden gegenüber dem Partner, wenn man sieht, wie viele Fehler er hat. Und es reicht eben in der Ehe und in Beziehungen nicht, wenn wir sagen, ich liebe den anderen so, wie ich Liebe empfinde. Gary Chapman hat ja dazu ein Buch geschrieben, Die 5 Sprachen der Liebe. Und in Intimität lernt zu fragen, auf welche Art und Weise fühlst du dich von mir geliebt? Ich will den anderen so beschenken, wie er sich geliebt weiß. Ich habe über Jahre Doris immer wieder eine rote Rose geschenkt mit einem Farnstengel, weil ich die so schön fand. Und eines Tages sagt sie mir, weißt du, ich habe die gar nicht gern. Ich möchte lieber eine weiße. Aha, eigenartig. Ich wollte sie lieben und gab ihr eine rote Rose, aber sie hat lieber eine weiße. Also lerne ich, eine weiße Rose zu bringen. Freundschaftliche Beziehungen und Freundschaft in der Ehe kann man vergleichen mit Golderz, das gefunden wird. Wir sehen den Wert, aber eines Tages treten die Verschmutzungen zutage und wir üben in dieser Beziehung, diese Verschmutzungen gemeinsam anzugehen. Und da müssen wir lernen, zwischen Gold und Schlacke zu unterscheiden. Oftmals kämpfen wir in Beziehungen gegen die Schlacke und nicht für das Gold. Und der Wert bleibt doch in einer Beziehung, wenn wir sehen, unsere Beziehung ist wertvoll wie Gold. Doris sagt es so. Es gibt ein Buch, das heißt Lügen, die wir glauben. Wir kennen diese Aussage auch über unsere Ehe. Wie oft glauben wir der Aussage, dass unsere Ehe halt nicht die beste ist, es bessere Ehen gibt? Dieser Punkt ist richtig, aber in unserer Ehe ist unsere Ehe deshalb schlecht? Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Das glauben wir nur, wenn wir einen Vollkommenheitsanspruch für unsere Ehe haben. Mega streng, oder? Wie weise von meiner Frau, oder? Das Problem, Jürg hat es angesprochen, ist das Problem der leeren Herzen. Wir versuchen aufeinander zuzugehen und voneinander haben wir Erwartungen. Aber in der Ehe haben wir einen Teil, den wir einbringen können und der andere Teil, seht ihr, in Beziehungen kommen dann eben die Erwartungen. Erwartungen, wie der andere sein soll, wie er mir begegnen soll, was er mir schenken soll. Aber das Geheimnis der Ehe besteht nicht darin, dass diese Erwartungen gegenseitig erfüllt werden und dass ich das vom anderen fordere, sondern dass ich lerne, das Geheimnis der Ehe zu leben und auch in Beziehungen. Auf dem Weg, das Geheimnis erfüllter Ehe zu entdecken und anzustreben. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen oder umgekehrt die Frau. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Dieses Zusammenfinden ist ein großes Geheimnis. Tiefe Freundschaft und besonders funktionierende Ehe sind ein großes Geheimnis. Im biblischen Sprachgebrauch dieses Mysterion, das eben Gottes guten Gedanken, Pläne und Führungen beinhaltet, die der Mensch aus sich heraus nicht einfach an den Tag bringen kann, sondern in Beziehungen entdecken kann. Und wo Mann und Frau sich im Sinne Gottes aufeinander einlassen und verbindlich füreinander im Sinn Gottes leben, entdecken sie ein tiefes Geheimnis. Glaubt ihr, ich könne unsere Ehebeziehung oder Doris mit mir, wir könnten dieses Geheimnis erklären? Was Männer und Frauen in einer Ehe erleben, die Gott segnet? Was ist denn das Ziel der Ehe? Man kann sagen, du musst meine Erwartungen erfüllen. Der andere sagt, du musst meine Erwartungen erfüllen. Die gefährlichen Überhöhungen. Er, sie muss meine tiefsten Bedürfnisse stillen. Sie, er muss so werden, wie ich mir den Partner vorstelle. Er, sie muss mir helfen, meine Probleme zu lösen. Er, sie muss mich glücklich machen, erfüllte Sexualität ermöglichen. Was haben diese Aussagen alle gemeinsam? Sie sind Ausdruck unreifer Liebe. Entschuldigung, das ist keine reife Liebe. Da werden wir uns gegenseitig die Löcher hinhalten und sagen, stopf du bitte dieses Loch. Deshalb habe ich dich geheiratet. Deshalb habe ich freundschaftliche Beziehungen. Du musst mir dieses Loch stillen. Aber das Geheimnis der Ehe lässt sich nur da entdecken, wo wir die Beziehung der Liebe in der Dreiheit Gottes, wie es Daniel auch ausgeführt hat, kennenlernen und für uns als Vorbild nehmen. Das Team hat gesungen vorher, gewagte Liebe. Diese gewagte Liebe hat Gott uns in Jesus Christus vorgelebt und sagt, diese gewagte Liebe will ich, dass ihr lernt in Beziehungen und in Ehe. Wozu ist Ehe also da? Gottes Liebe zum Ausdruck bringen. Wie Gott in seiner Dreiheit funktioniert, so sollen wir zueinander lernen. Das heißt, ich lerne, den anderen zu lieben in seiner Liebessprache. Der andere lernt, mich zu lieben. Und darin wird es Defizite geben, die wir allein in der Beziehung zu Gott stillen können. Er will zuständig sein für unsere leeren Herzen. Es wird nie anders funktionieren, sonst werden wir überhöhte Erwartungen haben oder einander verletzen. Wir wachsen vom Verliebtsein zu hingebungsvoller Liebe. Das ist das, was Gott will, dass wir es lernen. Wir wachsen dahin und wir sagen dann, ja, und wenn unsere Verliebtheitsgefühle verloren gehen, wenn unsere Beziehung nicht mehr so ist, wie wir das uns wünschen, Reife in der Ehe lebt eben auf den anderen zu und bezieht das, was er bei Christus lernt, um dem anderen zu schenken. C.S. Lewis hat sehr herausfordernd etwas gesagt, das ich euch vorlesen will. Doch obwohl man natürliche Sympathiegefühle fördern soll, wäre es völlig verfehlt zu meinen, man müsse sich hinsetzen und liebevolle Gefühle in sich züchten und sei damit auf dem Weg zur christlichen Liebe. Die Regel, die für uns alle gilt, ist höchst einfach. Wir sollen nicht lange fragen, ob wir unseren Nächsten lieben. Wir sollen so handeln, als ob wir es täten. Dann entdecken wir eines der großen Geheimnisse. Wenn wir uns nämlich so verhalten, als würden wir einen Menschen lieben, werden wir langsam beginnen, ihn wirklich zu mögen. Wenn wir einen uns unangenehmen Menschen schlecht behandeln, wird er uns immer unangenehmer werden. Sobald wir ihn aber etwas zuliebe tun, wird er uns ein weniger, wird er uns weniger unsympathisch. Das ist dieses Prinzip Gottes, ich liebe die Menschen und dann werden sie fähig zu lieben. Deshalb diese drei Arten von Eheordnungen. Es gibt die schöpfungsgemäße Ordnung, die Gott uns zeigt am Anfang, dieses Gegenüber, sich dienen, selbstlos, dem anderen dienen. Dann gibt es die gefallene Ordnung, ich habe die in Anführungsstriche gesetzt, 1. Mose 3, 16, wo es darum geht, wer beherrscht den anderen? Ich will zu meinem Recht kommen. Und da haben wir nur Konflikte und Schwierigkeiten. Und dann die erlöste Ordnung, wie wir sie in Epheser 5 finden, wo Paulus sagt, gegenseitig dienen. Wir sind in Christus befähigt, dem Partner zu dienen. Und zwar selbstlos, ohne zu erwarten, was ich darauf zurückbekomme. Das Geheimnis ist, wo ich es loslasse und dem anderen Liebe schenke, wird was passieren? Ich werde wieder Liebe empfangen. In freundschaftlichen Beziehungen, ganz speziell in der Ehe. Wo wir Konflikte in Ehen austragen, überlegt euch einmal, wo stehen wir dann? Stehen wir hier in der Rechthaberei? Du musst, du solltest, wenn du nicht? Oder sage ich, diene dir? Ich schenke dir Liebe, auch wenn du im Moment nicht fähig bist, mich zu lieben. Das ist ein Geheimnis, das ist mit Konflikten behaftet, mit Versagen, aber auch mit Neuwerdung. Lasst uns daran denken, Jesus starb nicht, weil wir liebenswert waren, sondern um uns liebenswerter zu machen. Und dasselbe Prinzip geschieht in Beziehungen und Ehe. Und das ist der Weg, die einzigartige Macht der Ehe zu erfahren, dieses Licht hineinzubekommen, das diese Pflanzen blühen lässt, aufblühen lässt. Paulus sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Woher beziehen wir unsere Stärke für unsere freundschaftlichen Beziehungen, für unsere Ehe, Partnerschaft und Freundschaft? Wir empfangen das Dienen des Christus für unser Leben. Seine Liebe. Und aus diesem Erfülltsein, wenn unser Herz gefüllt ist, dann können wir es verschenken. Christus kommt da hinein und erfüllt das, was mir mangelt. Und dann kann ich in diesem Ehedreieck auf meinen Partner zulieben. Und er kann auf mich zulieben. Christus kann uns befähigen. Das ist das Geheimnis gelebter Beziehung und der Ehe. Gemeinschaft zu echter Stärke. Die Liebe Christi für uns und den Partner und diese beschenkende Liebe in Freundschaften und Ehe ist etwas vom Stärksten, was es überhaupt gibt. Das ist eine Kraft und Macht, die es zu entdecken gilt, immer wieder neu. Und die ist auch angefochten, weil es eben solch eine Kraft ist. Ist es wichtig, immer wieder dazu zu finden. Ehe gibt unserem Partner eine enorme Macht in die Hand. Das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Unser Selbstverständnis umzuprogrammieren, positiv, aber auch negativ. Eine unglaubliche Kraft. Wenn meine Frau sagt, ich bin stolz auf dich, dann beflügelt mich das. Wenn ich merke, ich habe versagt und sie sagt mir das, dann fällt mein Selbstwert zusammen. Und ich muss bei Christus Hilfe suchen. Pfarrer Freddy Staub redete einmal prophetisch zu Doris und zu mir und sagt, er braucht deine Liebe. Das haben wir nie mehr vergessen. Der andere braucht unsere Liebe, dringend. Und das ist dieses gegenseitige Ehedreieck, wo wir leben und Fülle finden. Und wir können sagen, ja, das tönt jetzt alles gut. Und diese Erwartungen, ja, wie verändern wir Erwartungen in Wünsche? Ich darf meinen Partner fragen, du, ich wünsche mir, es wäre schön, wenn, kannst du bitte? Und dann hat er die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und wenn das unser Konfliktfeld ist und ich merke, ich kann das sagen, aber ich wäre nicht erhört, Oder meine Frau sagt mir etwas und ich höre nicht auf sie und ich denke, ich bin im Recht, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Ehedreieck zu pflegen und sagen, Herr, du siehst, wie gut Gust wieder störrisch ist. Bitte hilf ihm, einzusehen, überzeuge du ihn. Und umgekehrt können wir dieses Ehedreieck prägen. Seht ihr, Ehe ist wie eine Brücke, die täglich neu zueinander gebaut werden soll und am besten von beiden Seiten. Doris und ich, wir haben erlebt, wie die Brücke über die Tamina-Schlucht gebaut worden ist, 2013. Und die Brücke wurde von beiden Seiten gebaut, täglich. Wuchs sie zueinander hin, 2013 dann der Bogenschluss und 2017 wurde sie dem Verkehr übergeben. Dieses Bild ist mir geblieben. Ehe bauen von beiden Seiten, Beziehungen, Freundschaften bauen von beiden Seiten. Und dann das Letzte, das ich noch erwähnen will, ist Ehe mit Priorität leben. Die zwei werden ein Fleisch sein, sagt Paulus. Es ist eine neue Einheit, die in Ehe herangebildet wird. Und Gott sieht diese Ehe als eine geschützte Zelle, dem Zugriff von außen und von innen entzogen. Es ist Gottes Sache. Diese Kraft der neuen Zelle kann sich nur entfalten, wo wir ihr absolute Priorität einräumen. Diese Einheit muss gepflegt werden und erhalten werden. Freundschaften lassen sich nur mit Priorität leben. Haben Sie das schon gemerkt? Es muss Prioritäten geben. Es kann nicht alles gleichwertig sein. Und die Ehe geht allem anderen vor. Dieses Versprechen, wir sind eine neue Einheit, wir bewahren diese Einheit, hat eine unglaubliche Kraft, eine bewahrende, gestaltende Kraft. Wenn dann die Gedanken kommen, wir passen einfach nicht zusammen, wir sollten einen anderen Partner suchen, dann hält uns dieses Versprechen zusammen und wir lernen, die Probleme zu lösen in der Ehe und laufen nicht einfach weg. Das Versprechen lässt dann Sexualität in einzigartiger Tiefe genießen. Dieser geschützte Bereich, den braucht es. Wenn dein Partner spürt, dass er nicht mehr die Nummer eins ist in deinem Leben, dann haben wir ein Problem. Wir sollten einander immer wieder Mut machen und sagen, du kommst zuerst. Und das leben wir. Ob es meine Hobbys sind, meine Reiselust, mein Lesen, mein Kanu, mein Fahrrad und so weiter. Unsere Ehe hat Priorität. Und wir müssen lernen, was eine Ehe ertragen kann an Unterschiedlichkeit. Du sagst vielleicht, ja, Freundschaft und besonders Ehe ist eine Menge Arbeit. Ja, aber es gibt keine lohnenswertere Arbeit, als in Freundschaften und Ehe zu investieren. Doris und ich genießen heute die Früchte dessen, was wir immer wieder investiert haben im Vertrauen auf Jesus und gegenseitig. Und wir sind zuversichtlich, dass dieses gegenseitige Vertrauen, das gewachsen ist, hat auch Jürg erwähnt, das ist in unserer Ehe auch. Ich habe völliges Vertrauen in Doris. Sie hat es in mich. Das gibt uns Mut, eben auf die Zukunft zuzugehen. Gut, es gäbe vieles zu sagen. Die Zeit ist abgelaufen. Aber ich möchte euch ermutigen, nehmt vielleicht das Skript mit oder ladet es runter. Vertieft diese Dinge. Oder vielleicht hast du gemerkt, ich brauche Hilfe an diesem Punkt. Oder unsere Ehe braucht Hilfe. Dann ermutige ich sehr, euch zu melden, der Koordinationsstelle, Seelsorge, Ehe-Team und so weiter. Und dann zwei Hinweise noch zum Schluss. Einmal das Buch von Timothy und Kathy Keller. Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Ich habe einige Dinge aus dem Buch auch in der Predigt integriert. Ein sehr lohnenswertes Buch, das ich empfehlen kann. Und dann Christa und Wilf Gasser. Wachsendeintimität.ch, ein Webinar bis Ende Februar ist dieses aufschaltbar und ich mache sehr Mut, das auch zu benutzen. Freundschaft und Freundschaft in Ehe lohnt sich von ganzem Herzen. Gott segne euch.